die Arbeit von Compassion. Die Predigt steht heute unter dem Thema, es wurde schon gesagt, wenn Teilen Leben verändert. Und es gibt da diese schöne Begebenheit im Neuen Testament, die hat zu tun mit 5 Broten und 2 Fischen. Jesus sprach vor einer großen Menge Menschen, es sollen so 5000 gewesen sein. Sehr wahrscheinlich waren es viel mehr, weil eine bestimmte Gruppe wurde damals gar nicht gezählt. Und irgendwann wurde es Abend. Und die Jünger kamen zu Jesus und machten ihn darauf aufmerksam, dass die Leute ihm so fasziniert zuhörten. Aber sie sagten, lass sie jetzt gehen, denn sie müssen noch etwas zu essen kaufen fürs Abendessen. Und die Ladenöffnungszeiten wurden damals rigoros eingehalten. Es gab nicht noch eine Tanke, wo man nachts um 12 noch mal eine Dose Cola und Chips einkaufen konnte. Und die Jünger machten Jesus darauf aufmerksam. Und dann heißt es dort, und ich liebe diesen Vers besonders in der englischen Bibel, denn es heißt dort, Jesus hatte Compassion. Jesus hatte Compassion. Er hatte Mitgefühl. Jesus merkte, dass die Menschen nicht nur von den guten Worten lebten, sondern dass sie auch was Handfestes zu essen haben mussten. Und er hätte das schnell lösen können. Sein Vater kannte Tricks, wie man Manna vom Himmel regnen ließ, hat Jesus aber nicht getan, sondern hat etwas sehr Außergewöhnliches getan. Und zwar hat er sich zu seinen Jüngern gedreht und hat gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Ein Satz, der bis heute nichts an seiner Deutlichkeit verloren hat. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber die Jünger hatten nichts. Die hatten auch nichts dabei. Und so war es ein Junge, ein kleines Kind, der einen Korb dabei hatte. 5 Brote, 2 Fische. Und die Menschen machten damals eine Erfahrung, die auch wir heute machen können, nämlich wer teilt, wird reicher und alle haben etwas davon. Und selbst wenn wir meinen, nicht viel weiterzugeben zu haben, so können wir Überraschungen erleben. Ich gehe mal davon aus, dass es uns hier in Mülheim heute so geht, wie es den meisten Menschen in Deutschland geht. Uns geht es gut. Und zwar nicht nur gut, sondern uns geht es sehr gut. Ja, vielleicht sind wir nicht immer zufrieden, aber im Grunde genommen geht es uns wirklich gut. Und meine Frage ist, wem verdanken wir das eigentlich? Verdanken wir das unserer eigenen Leistungskraft, die oft nur so weit reicht, bis die nächste Grippewelle übers Land fegt und uns niederstreckt? Oder verdanken wir das unserem eigenen Können und Wissen, unserer Leistungskraft, die oft nur so lange gefragt ist, bis jemand anders in die Firma kommt, der mehr drauf hat, der mehr kann und uns aus dem Job kickt? Vielleicht denken wir ja auch, dass wir es uns im Grunde genommen verdient haben, so zu leben, wie wir leben. Und dann gibt es manche, und die gibt es auch unter uns Christen, die glauben allen Ernstes, uns geht es so gut, weil wir einfach gut sind. Ist es nicht erschreckend, wie selten uns das Wort Danke über die Lippen kommt? Ist es nicht erschreckend, wie selten wir darüber nachdenken, wem wir es zu verdanken haben, wie wir hier leben im Westen? Wir haben Palmsonntag heute. Und ich habe mir mal diese Situation vor Augen geführt, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist und die Menschen legten Palmzweige vor ihm nieder. Was, wenn jeder dieser Palmzweige ein Dank war und die Menschen sich erinnert haben an eine Situation, die sie mit Jesus erlebt haben und haben ihren Zweig mit einem Dank niedergelegt? Oft tun wir das nicht, weil wir überhaupt nicht darüber nachdenken. Und wir glauben vielleicht, dass es nicht nur uns so gut geht, sondern dass es auch unseren Kindern gut gehen wird, den Enkeln gut gehen wird, den Kindeskindeskindeskindern gut gehen wird und dass das in Deutschland immer so weiterläuft. Aber ich sehe hier unter uns auch einige Ältere und sie wissen sehr genau, dass das auch in Deutschland mal ganz anders war. Und weltweit ist es ohnehin ganz anders. Da gibt es diese schöne Geschichte in dem sehr zu empfehlenden Buch von Shane Claiborne, Ich muss verrückt sein, so zu leben. Und er erzählt eine Geschichte von zwei Männern, die sich treffen. Und der eine Mann sagt zum anderen, er hätte eine Frage an Gott, aber er würde sich nicht trauen, diese Frage zu stellen. Darauf sagt sein Freund, ja hör mal, du kannst Gott jede Frage stellen, muss ja eine komische Frage sein. Und warum hast du Angst davor, die zu stellen? Was für eine Frage ist das denn? Darauf sagt sein Freund, er würde gerne mal wissen, warum Gott es zulässt, dass es auf dieser Welt so viel Armut, Krieg, Leid und Hunger gibt. Darauf sagt sein Freund, ja, und warum stellst du die Frage nicht? Ja, habe ich doch gesagt, ich habe Angst davor, sagt der andere. Ja, wovor hast du denn Angst? Darauf murmelt der andere, ich habe Angst davor, dass Gott mich dasselbe fragt. Tolle Story, wir hören sie, nehmen sie zur Kenntnis, nicken, beißen vielleicht anschließend in unser üppig belegtes Butterbrot. Aber was macht das eigentlich mit uns, wenn wir auf so einer Folie so eine Zahl sehen, 17.000 Kinder sterben jeden Tag? Die sterben an Hunger, der nicht sein müsste, denn es gibt genug zu essen auf der Welt. Vor kurzem las ich im Spiegel, dass ein Drittel aller Lebensmittel vernichtet werden, und zwar nur aus einem einzigen Grund, nämlich um den Marktpreis zu halten. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Diese Kinder sterben an Krankheiten, die nicht sein müssten, denn es gibt genug Medikamente. Sie sind nur nicht gerecht verteilt und nicht zu gerechten Preisen. Und die Frage ist, ist uns das eigentlich egal? Schalten wir vielleicht ab oder schalten wir um auf Programme, die uns mehr unterhalten, anstatt uns zu hinterfragen? In der Bibel, und ihr habt jetzt so eine, die das deutlich macht, gibt es über 3000 Bibelstellen, die sich mit Armut und Gerechtigkeit beschäftigen. Und das macht deutlich, dass es sich dabei nicht um ein Randthema des christlichen Glaubens handelt oder um ein Spezialthema für Leute, die sonst keinen Platz in der Gemeinde finden, weil der Chor schon überbelegt ist und die Sonntagsschule versorgt und so weiter und die eh so einen sozialen Tick haben. Diese 3000 Bibelstellen machen deutlich, dass es Gottes Herzensanliegen ist und dass er möchte, dass wir uns um Menschen kümmern, die zu den Armen in der Welt gehören. Er will uns daran beteiligen und er möchte, dass wir von dem abgeben, was er uns ohnehin geschenkt hat. Und das heißt, wir müssen wieder neu ins Gespräch darüber kommen, wie wir das besser machen können in Zukunft, wenn wir es schon tun, oder wie wir überhaupt damit anfangen können, es zu tun. Und wenn du jetzt denkst, reicht eigentlich, du kannst jetzt aufhören zu predigen, du bist mir schon viel zu nahe gekommen, dann kann ich sagen, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Sehr gut. Ich habe mich 45 Jahre meines Lebens überhaupt nicht um das Thema Armut gekümmert, Diakonie. Und das, obwohl ich in einer Bibelschule aufgewachsen bin. Ich bin in Wiedenest aufgewachsen, in der Bibelschule. Mein Vater war dort viele Jahrzehnte Hausvater. Und diese Bibelschule hatte nicht nur dieses theologische Seminar, sondern ist auch Missionshaus. Damals haben die über 180 Missionare in alle Welt geschickt. Ich hätte es also sehen können, aber mein Gebet als Jugendlicher war, Herr, schick mich niemals nach Afrika. Ich wollte die Hitze nicht, ich wollte diesen halbgekochten Maisbrei nicht und Sand und Staub wollte ich auch nicht. Aber vor etwa 10 Jahren hat Gott mich vor eine Frage gestellt, die mir zunächst sehr unangenehm war. Und diese Frage lautete, Steve, was tust du persönlich eigentlich dafür, dass es weniger arme Kinder auf dieser Welt gibt? Was tust du persönlich eigentlich dafür? Und meine Antwort auf diese Frage war sehr einfach. Sie bestand aus einem Wort und dieses Wort war eigentlich sehr peinlich, weil die Antwort hieß nichts. Nichts tue ich. Und Gott war offensichtlich der Meinung, dass er das ändern sollte, und so hat er mich in diese Aufgabe mit Compassion gestellt. Und er hat mir deutlich gemacht, dass etwas für Arme zu tun und sich um Arme zu kümmern tatsächlich sein Herzensanliegen ist. Aber können wir das überhaupt? Haben wir nicht auch oft nur 2 Fische und 5 Brote? Und das sollen wir dann noch teilen? Die Jünger damals hatten ja auch knurrende Mägen. Die hatten ja auch Hunger. Und so wäre es eigentlich logisch gewesen, dass sie sich zunächst erstmal selbst bedient hätten und sich selbst ihre Scheibe vom Brot abgeschnitten hätten und ihren Teil vom Fisch genommen. Und dann hätten sie den Rest ja immer noch verteilen können. Aber Jesus möchte nicht das gebrauchen, was wir ihm übrig lassen, sondern er möchte das vermehren, was wir ihm im Vertrauen freiwillig überlassen und geben. Interessanterweise ist es damals ein Junge, ein Kind, das zum Teilen bereit war. Dieser Junge hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was seine Mutter wohl sagen wird, wenn es ohne das Essen nach Hause kommt. Dieser Junge war sehr wahrscheinlich noch nicht mal in der Vorschule, denn er konnte nicht rechnen. Er hätte sich ja ausrechnen können, dass 5 Brote, 2 Fische und 5000 Menschen nicht so ganz kompatibel sind. Er hat sich aber keine Gedanken darüber gemacht, sondern er hat das zur Verfügung gestellt, was er hatte. Und damit ist er ein gutes Beispiel für uns. Hella Heitzmann, die bekannte christliche Sängerin, hat mal ein Lied geschrieben, das sehr gut das zusammenfasst. Nämlich im Refrain ihres Liedes hieß es: Ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Und von daher ist gar nicht die Frage, wie viel wir verändern können, sondern die Frage ist, was kann Jesus aus dem tun und mit dem machen, was wir ihm zur Verfügung stellen. Und dafür ist es wichtig, dass wir die eigenen Stärken wieder neu entdecken. Und zwar die Stärken, die wir als Christen und als Gemeinden haben. Als Jesus seine Jünger einmal fragte, was sagen die Leute eigentlich über mich? Da hatte jeder der Jünger irgendeine Antwort. Die einen sagten, ja, die Leute sagen, du bist der wiederauferstandene Johannes der Täufer. Dann kam der Nächste und sagte, du bist der wiedergekommene Elia. Und Jesus dreht sich zu seinen Jüngern und sagte, was denkt ihr denn von mir, wer bin ich? Und es war dieser vorlaute Simon, der dann sagte, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Retter der Welt. Und so quasi im Gegenzug dreht Jesus sich zu ihm und sagt, und du warst bisher Simon, aber du wirst in Zukunft Petrus heißen, der Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und nichts und niemand auf der Welt kann diese Gemeinde überwältigen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Compassion nur mit Gemeinden zusammenarbeitet. Zelte sind schneller abgebaut als aufgebaut. Projekte sind schneller geschlossen als eröffnet. Bevor eine Gemeinde von der Landfläche verschwindet, muss schon richtig was passieren. Denn die Gemeinde ist die einzige Institution, die von Jesus selbst gegründet wurde. Jesus war ja Sohn eines Zimmermanns. Er hätte so ein schnuckliges Möbelunternehmen gründen können, so Jesus und Söhne, ja, Designmöbel. Hat keinen Verein gegründet. Jesus hatte keine Facebook-Gruppe, keine WhatsApp-Gruppe. Er hat keinen Fanclub gegründet und schon gar keinen Kuschelclub der Erretteten. Die einzige Institution, die von Jesus gegründet wurde, ist seine Gemeinde. Und mit einem Auftrag, nämlich Gottes Liebe in der Welt zu verbreiten. Und Jesus möchte, dass wir darin Vorbilder sind. Denn die Gemeinde Jesu ist nicht das Gebäude. Die Gemeinde Jesu besteht nicht aus Gemäuer, sondern aus lebendigen Steinen. Nämlich aus dir und mir. Wir sind die Gemeinde. Und deshalb ist unsere Aufgabe, Gottes Liebe zu verbreiten. Und Jesus, wie gesagt, möchte, dass wir darin Vorbilder sind. Und das nicht nur im weltweiten Kontext. Habt ihr euch mal gefragt, was Mülheim denkt, wenn es diese Gemeinde hier nicht mehr gäbe? würden die Leute das überhaupt merken? Von daher, es beginnt hier, es beginnt in Mülheim. Und ich hoffe, ihr seid schon dabei und müsst nicht erst anfangen. Und vielleicht verwundert euch das, weil ich ja stark werbe, Kinder in aller Welt zu unterstützen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, eine Patenschaft für ein Kind in Äthiopien zu übernehmen, wenn uns das Kind in der Nachbarwohnung egal ist. Und deshalb fängt es hier an. Aber darüber hinaus können wir noch so viel tun. Beim Propheten Jesaja geht es übrigens auch um das Thema Brot. Und zwar heißt es dort in Jesaja 58, Vers 7, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Die Situation damals war so, dass das Volk Israel, die waren Worship-Weltmeister. Ja, die kannten alle Lieder, auch die Wiederholungen der Lieder. Aber Gott hörte ihnen nicht zu. Und dann haben die gedacht, okay, wir müssen noch einen draufsetzen. Wir müssen fasten. Dann haben sie gefastet und Gott hat es nicht interessiert. Und wie wir Menschen so sind, wir denken, wir müssen dann noch eine Runde drehen. Und so haben sie dann gesagt, wir kasteien unsere Leiber. Wir fügen uns selber Schmerzen zu. Und dann war der Vorwurf an Gott in Vers 3 von Jesaja 58, warum fasten wir und du siehst es nicht an, warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und die Antwort Gottes war sehr einfach und sehr verständlich und hieß, ich habe euch vergessen, weil ihr die anderen vergesst. Ich kümmere mich nicht mehr um euch, weil ihr euch nicht um die anderen kümmert. Interessanterweise steht dort in Jesaja 58, brich dem Hungrigen dein Brot. Und beim Brotbrechen wird es am deutlichsten, dass jeder etwas abbekommt. Ich bin jetzt 55 Jahre alt, vielleicht 40 Jahre Christ, ich weiß es nicht so genau. Ich habe in meinem ganzen Christsein noch kein Abendmahl erlebt, wo das Brot nicht gereicht hätte. Im Brotbrechen scheint es sich zu vermehren und jeder bekommt etwas davon. Und Gott legt eine Verheißung darauf, wenn wir uns um die Armen kümmern. Steht auch in Jesaja 58 und damit komme ich zum Schluss dieser Predigt. Dort heißt es nämlich in Jesaja 58, Vers 8, wenn ihr euch um die Armen kümmert, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Was für ein Bild! Können wir uns das vorstellen, in einer Gruppe von Menschen zu laufen, wo die Gerechtigkeit Gottes vor uns hergeht und damit auch für Gerechtigkeit sorgt und die Herrlichkeit des Herrn den Zug beschließt? Das heißt, die Nachhut feiert schon. Was für ein Bild! Und das ist die Verheißung, die jedem gilt, der teilt. Denn es bedeutet, wer teilt, erhält selbst ein Geschenk. In dem schon erwähnten Buch von Shane Claiborne hat er einen sehr nachdenkenswerten Satz geschrieben, den ich, als ich den das erste Mal gelesen habe, mir sofort mit Textmarker angemarkert habe. Und zwar sagt Claiborne da, Christen sind nicht berufen, cool zu sein. Ich kenne viele Christen, die wollen so cool sein, dass wenn die irgendwo laufen, es hinter ihnen beginnt zu schneien. Christen sind nicht berufen, cool zu sein, sie sind berufen, außergewöhnlich zu sein. Außergewöhnlich sein ist was völlig anderes. Und ich glaube, wir können das, und damit komme ich zum Schluss dieser Predigt. Wenn Jesus uns auffordert, gebt ihr ihnen zu essen, was heißt das dann für uns? Es heißt, dass wir nicht aufhören, wenn wir schon etwas tun, oder neu anfangen, etwas zu tun und mit seiner Hilfe die Welt zu verändern. Und das führt uns dahin, dass wir ein außergewöhnliches Leben leben. Außergewöhnlich ehrlich, außergewöhnlich herzlich und außergewöhnlich engagiert. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann lässt Gott seine Morgenröte in unserem Leben aufscheinen. Ich weiß nicht, wer von euch Sonnenuntergänge mehr mag als Sonnenaufgänge. Sonnenuntergänge sind ja mehr so das, was wir bei Kavol immer auf den Postern sehen, ja, das bunte, grelle, kräftige. So ein Sonnenaufgang ist vielleicht ein bisschen schlichter, nicht ganz so farbenfroh, aber nach einem Sonnenaufgang liegt der ganze Tag noch vor uns, nach einem Sonnenuntergang kommt die Nacht. Und deshalb steht hier auch, dass Gott seine Morgenröte in unserem Leben aufgehen lässt. Das heißt, da kommt noch ganz viel. Und wir dürfen etwas mit Gott erleben, wenn wir uns darum kümmern, anderen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und dann sind wir tatsächlich dabei, etwas zu teilen, was das Leben verändert. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dir in diesem Gottesdienst nicht nur ein Licht aufgegangen ist, sondern dass Gottes Morgenröte in deinem Leben hell strahlt, weil du verstanden hast, was Gottes Herzensanliegen ist. Amen.